Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Willkommen zur Folge 48 mit eurem Vologen Paul am 13.06. Und ich bin ja voller Geschichten. Ich bin natürlich viel draußen jetzt in dieser Jahreszeit und habe sehr viele Alarmsequenzen miterlebt und erlebe es immer wieder so in diesen Momenten, dass ich nicht mehr normal funktioniere dann. Wir waren neulich, vor drei Tagen ein Eis essen und mit einer Freundin, meinem Sohn, und ich habe, wir haben gesprochen, haben uns lange nicht gesehen, wir waren mitten im Gespräch vertieft und plötzlich hörst du, man hat, glaube ich, auch das die halbleere Streichholzschachtel der Elster gehört und dann kam das Rot, zieh, 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 schwer zu deuten, von welchem Vogel genau, und weiter unten kam das weiche Duck der Amsel, duck, 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 und wir sind dann hin, viele kleine Vögel oben hin und her fliegen sehen. Ich vermute, dass da mindestens zwei oder drei Arten involviert waren. Man konnte das nicht genau sehen. Es war gegen das Licht. Und ein Rotkehlchen war dabei. Und dann, glaube ich, noch zwei Arten zusätzlich. Plus diese Amsel. Die war relativ aufgeregt, aber saß tief. Und es war eine interessante Mischung, weil es gab dieses tiefe Duck, was ja eigentlich für Bodenalarm zählt. Und das hohe Zieh, 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 bestimmt anderthalb Minuten lang, was eigentlich für Luftalarm zählt. Und wer da weggeflogen ist, war eine Elster. Und dadurch, dass wir dann näher ran sind, ist die Elster weiter weg. Und wir haben dann dort so lange gestanden und versucht, das zu interpretieren und zu sehen und so viel wie möglich wahrzunehmen in dem Augenblick. Und dann plötzlich hörte das hohe Zieh, hörte zuerst auf. Die Amsel setzte um, raus aus so einer Brombeerhecke, hoch aus so einer kleinen Linde und fing ganz vorsichtig an zu singen, so ein ganz kurzer, abgebrochener Gesang, wechselte nochmal die Warte und auf einen First von einem Haus und fing dann richtig an zu singen. Dann setzte das Rotkehlchen ein, sang auch und plötzlich entspannte sich die ganze Szene wieder. Das Eis war in der Zwischenzeit ein bisschen geschmolzen. Und wir guckten uns beide so an und sagten so, okay, jetzt herrscht wieder Frieden, wir können wieder gehen. Und dann haben wir unseren Dialog fortgesetzt. Ja, und sowas erlebe ich gerade ständig. Ich meine, alle kleinen Singvögel sind am Brüten, sitzen entweder auf ihrer zweiten Brut oder füttern gerade ihre Jungvögel. Die Luft ist voller Bettelrufe. Was man vor allem ganz, ganz viel gerade überall hört, sind Meisen, Kohl- und Blaumeisen. Gib mir fressen. Egal, wo ich war in Mecklenburg auf einem Seminar, alles voll mit Meisen. Ich war in Potsdam mit meinem Sohn eine Schule anschauen, alles voller Meisen. Ich war in Brandenburg, alles voller Meisen. Bei mir auf dem Zinken, alles voll. Also überall, als ob die alle synchron zeitgleich aus ihren Eiern geschlüpft sind. Und dementsprechend ist Eichelhäher, Krähe, Elster, Eichhörnchen und viele andere Jäger natürlich unterwegs und vor allem sehr leise. Also wir haben neulich einen Eichelhäher beobachtet, der ist da durch das Geäst in einer Stille und Vorsichtigkeit, während er von einem Vogel, der interessanterweise auch absolut still war, der hat keinen einzigen Warnruf gemacht hat, heftigst attackiert wurde. Also der ist mit voller Wucht auf diesen Eichelhäher zugeflogen und hat ihn gerammt oder hat ihn, ist kurz vor ihm weggetaucht, um ihm mit deutlicher Körpersprache verstehen zu gehen, hier nicht. Spannend, warum der in dem Augenblick nicht seine Aufregung kundgetan hat. Es war, glaube ich, kein Buchfink, weil die Buchfinken, die, glaube ich, die können nicht anders als laut zu sein. Aber was ich damit nur sagen will, ich bin einfach super dankbar für diese kleinen Piepmätze da draußen, weil durch solche Erlebnisse wird mir immer wieder klar, was die für einen harten Job machen da draußen und mit welchen alltäglichen Gefahren die sich rumschlagen, neben diesen großen Zweibeiern, die wenig auf sie achten und Ja, das ist eine sehr angespannte Zeit und ich habe großen Respekt, ja, vor diesen Sängern, auch mitzubekommen, wie sich der Gesang verändert und wie sich das alles miteinander verhält. Es macht einfach Spaß auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen anstrengend, weil ich fühle echt mit diesen kleinen Wesen und es ist nicht immer leicht, nicht einzugreifen. Ich bin ganz ehrlich, ich schaff's nicht immer. Also bei der Elster, ich musste dann dahin. Ich wusste, ich vertreibe damit die Elster. Also das ging nicht anders. Und ich habe einen schönen Spruch gehört zu dieser ganzen Thematik, weil wenn man sich mit Bruten beschäftigt oder wann singen die Männchen, welche singen noch, sind es Unverpaarte, sind es Verpaarte und so weiter. Wenn man da eintaucht, wie wir es ja so ein bisschen beim letzten Podcast getan haben mit dem Rotkehlchen, merkt man, die ganze Sache wird ziemlich komplex. Und ich habe so ein Buch geschenkt bekommen, wo auf ganz leichte Kost Vogelliebhaberei vermittelt wird. Das ist relativ bekannt. Das heißt Federlesen. Das glaube ich vor 2 Jahren oder so rausbekommen. Und sie unterhält sich in der Recherche für dieses Buch mit Experten und hört immer wieder die gleichen zwei Sätze. Entweder einen von denen oder beide. Und die lauten, egal eigentlich auf welche Frage, die erste Variante ist, oh, das ist sehr kompliziert. Und die zweite ist, wir wissen eigentlich viel zu wenig. Und umso tiefer wir eintauchen in diese verrückte Welt der Vögel da draußen, umso mehr verstärkt sich genau dieser Eindruck. Es ist alles nicht so einfach, das wirklich im kleinsten Detail auch zu verstehen. Es ist sehr komplex und vor allem auch sehr variabel. Und alles doch nicht so einfach. Und er hat auch recht, wir wissen viel zu wenig. Und das ist auch mit so ein Anlass für das Thema, dem ich mich heute widmen möchte und erstmal alle Mails ignoriere. Ich habe ja so ein auf Hinweis von einem Freund so ein Dreireiher gemacht über die Wintervögel. Und ich dachte, ich mache jetzt nicht einen Dreireiher oder so, aber ich mache mal ein oder zwei Folgen zu unseren Sommervögeln, die jetzt noch in den letzten Zügen, einige von denen noch sehr deutlich zu hören sind und bald sehr still werden, sich vorbereiten wieder für den Rückzug und die ersten teilweise ja schon Anfang Mitte August wegziehen. Einige haben wir noch etwas länger, kommen noch länger in den Genuss von ihren Gesängen. Und letzte Woche war es, da hatte ich einen Teilnehmer, der hat mich total begeistert mit seiner Begeisterung, wie er über die Vögel gesprochen hat und wie seine Wahrnehmung sich plötzlich, egal an welchem Ort, egal an welchem Platz er ist, sich den Gefiederten widmet. Das hat mich erstens total gefreut und zweitens hat mich auch gefreut, dass er damit andere ansteckt, weil andere kriegen es mit, was machst du da, was hörst du da? Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu nerdig in eine Briefmarkensammler Modelleisenbahn-Ecke gepackt wird. Na, manchmal ist das so. Also mit dem Fernrohr irgendwo rumlaufen, in der öffentlichen oder stehen bleiben und nach Vögeln gucken, wirst du teilweise immer noch ein bisschen schräg angeguckt, obwohl ich finde, dass das viel, viel weniger geworden ist. Also ich habe sehr schöne Gespräche schon auch mitten in der Stadt gehabt über Vögel, habe auch Leute da schon angesprochen und so, die erstmal ein bisschen verwundert waren, was will der Freak jetzt eigentlich? Und dann kamen wir ganz nett ins Gespräch über die Piepmätze da draußen. Also da verändert sich auf jeden Fall etwas, aber es hat nicht den Stand, sich mit der Vogelwelt zu beschäftigen, wie es das zum Beispiel in England hat oder in den Staaten. Und daher hat mich seine Begeisterung einfach sehr gefreut. Und wir standen eines Morgens dann vor einer Hecke, weil ein paar Mal habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht. Guck mal, hörst du da hinten dieses Geräusch so? Klipp, klipp. Wenn man näher rangeht, hört man noch so ein leichtes Vorgeschwätz. Es ist schwer, perfekt zu imitieren, aber es ist wirklich so ein hölzernes, klapperndes Geräusch. Und wer den Vogel kennt, müsste, glaube ich, trotz meiner schlechten Imitation wissen, um wen es geht. Das ist die Klappergrasmücke, so findet man sie, unter dem Namen findet man sie heute in den Vogelbüchern. Und so fingen wir dann an, uns immer mehr mit den Grasmücken zu beschäftigen, weil Sind wir doch mal ehrlich, wer von euch die Mönchgrasmücke erkennt, stellt fest, dass die überall sitzt. Sobald irgendwo ein Strauch oder ein Park ist, ich weiß nicht ganz genau, wie es fett in den Großstädten drin ist, aber dörfliche Gegend, ländliche Gegend, Stadtrandgebiete, überall, wo es ein bisschen wilder, bisschen unaufgeräumter ist, hörst du die Mönchgrasmücke, die ja auch sehr früh kommt und relativ spät wieder davonzieht. Und gleichzeitig aber mischt sich dann noch die Gartengrasmücke mit ein. Die am Anfang war die gar nicht so leicht, die voneinander zu unterscheiden, die rauszuhören. Wenn man auf ein paar Merkmale achtet und sich die Zeit nimmt, genau hinzuhören und zu üben, vielleicht sogar noch sie zu sehen, das ist gar nicht so einfach bei den Grasmücken, dann kriegt man den Unterschied schon auch raus. Und dann gibt es noch zwei andere Arten, die. Eine ist sehr selten, die andere ist relativ häufig, wenn er im richtigen Habitat ist. Und dann dachte ich, hey, lass uns doch mal auf die Silvias gucken, denn so ist ihr erster lateinischer Name. Und Gattung, Gattungsname Silvia. Und Silvia heißt Wald. Das lässt so ein bisschen vermuten, wo diese Vogelgruppe eigentlich mal gelebt hat. Nämlich ebenso wie die Amsel im Wald oder Waldrandgebiete. Auf jeden Fall hat sie den Laubwald, Mischwald nicht gescheut, wenn die mit Hecken und Unterwuchs bewachsen waren. Heutzutage hast du in vielen Ecken wirklich große Flächen Kiefern oder Fichten oder Lärchenwälder und Schonungen. Und da wirst du auf gar keinen Fall die Grasmücke brütend antreffen. Außer das ist durchsetzt mit Eiben und so weiter. Da habe ich es schon erlebt, ein Stück weit im Wald drin. Aber was sie vor allem braucht, ist natürlich Nahrung, braucht Zugang zu Insekten. Ist ein typischer Insektenfresser, obwohl die auch viele Beeren fressen, kurz vorm Zug. Oder anderes Futter auch im Vogelhaus, bestimmte Sachen, fetthaltige und Samen nicht verschmähen. Aber sie braucht vor allem gute Brutmöglichkeiten. Und so ein klassisches Ding von diesem Grasmücken ist, dass die grundsätzlich erstmal so pauschal gesagt sehr versteckt in Hecken leben, bodennah brüten, klar deutlich erkennbare Rufe und Warnrufe haben. Und wenn eine Grasmücke, ich sag mal, das gilt für Garten nicht ganz so, Mönch- und Dorngrasmücke, wenn die vorhanden sind, dann hast du meist auch viele von denen. Das heißt, dieses Alarmsystem der Vögel funktioniert dann wunderbar. Und auch wenn Klappergrasmücke und die Gartengrasmücke nicht ganz so enge Territorium hat, zumindest so wie ich das wahrnehme hier bei uns in der Gegend, haben sie doch sehr markante Warnrufe und zeigen alles an, was auf dem Boden drin ist. Also vom Raubwürger, der oben auf dem Busch sitzt, bis hin zum Wiesel, der unten durch den Busch flitzt und sind sehr agil und schlanke Körperform, leicht nach vorne gebeugt. Und dieses Wort Mücke hat nichts mit Mücke zu tun. Da gibt es unterschiedliche Sachen, die ich gefunden habe. In einigen Büchern heißt es, sei es aus dem Mittelhochdeutschen. Und ich habe mal gehört, dann gibt es im Dänischen ähnliche Begriffe wie Muka und so weiter. Also das ist eine. Es wird übersetzt mit entweder schlüpfend, also der graue, schlüpfende Vogel, oder schmiegend, dass er sich ins Gras schmiegt oder an den Zweig schmiegt. Was der Vogel nicht so wirklich tut, aber vielleicht ist damit gemeint, dass er nicht so aufrechte Körperhaltung hat, wie zum Beispiel ein Star oder auch ein Zilpzalp oder Zaunkönig und so weiter, sondern sehr waagerecht, sehr schlank entlang des Zweiges und sehr flink. Vielleicht damit. Also der graue, sich an die Zweige schmiegende, durchs Gebüsch schlüpfende Vogel aus dem Wald ehemals. Das sind so die Grasmücken. Und der Mönch Silvia Atricapilla. Silvia Atricapilla ist lateinisch. Bei den Grasmücken finde ich es wirklich spannend, sich mal mit den lateinischen Namen zu beschäftigen, kleine Randnotizen, weil es dann immer, weil es oft für Menschen dann so, jetzt fängt er an mit Latein. Ich kann das von freiem Herzen machen, ich habe nichts studiert und nie lateinische Namen pauken müssen und deswegen auch nie die Freude daran verloren, obwohl ich, wie gesagt, viele Leute kenne, die, wenn die Biologie studiert haben und sich ein Fachgebiet rausgepickt haben, kommst du um die lateinischen Namen nicht rum, vor allem wenn es um Pflanzen geht. Oder mein Freund Tim, wenn der mit den Libellen anfängt, der fängt immer an, die lateinischen Familien aufzuzählen. Es macht schon Sinn und die Welt sehen, wenn wir jetzt gleich durch die Grasmücken flink flach gebückt, angespiekt schlüpfen durch die Welt der Grasmücken, werdet ihr sehen, dass es Sinn macht, denn die hatten bis vor kurzem teilweise einige Arten noch völlig andere Namen. Außer der lateinische. Also, Silvia atricapilla ist das Schwarzplättchen, weil das Männchen so eine schwarze Kopfplatte oben hat, oberhalb der Augen, das Weibchen eine braune. Sonst ist der Vogel relativ schlicht, so graubraun. Und gar nicht so schwer zu sehen. Man braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld. Der bleibt im Gebüsch drin, aber dort, wo er singt, wenn du ihn einmal erkannt hast, stell dich nah ran, verhalte dich still, werd ruhig, geh in den Weitwinkelblick. Dann wirst du diesen Vogel auch sehen. Und einen schönen Spruch, den ich gefunden habe zu seinem Gesang. Und zwar, ich glaube, in meinem guten Kleinschmidt, von dem ich schon öfter gesprochen habe, also das Otto Kleinschmidt, Erstausgabe 1913 und dann wurde immer wieder eine neue Ausgabe raufgepackt. Ist wenig wissenschaftlich und sehr persönlich geschrieben. Ich finde es echt teilweise witzige Sätze drin. Das Buch heißt Die Singvögel der Heimat von einem Verlag Quelle und Meyer, den es heute noch gibt, der sehr zu empfehlen ist. Und die Auflage, aus der ich jetzt mir ein paar Sachen rausgesucht habe, ist von dem Sohn von Otto, nachdem er verstorben ist. Und man hört an seinem Namen, wann er geboren wurde, also lange vor dem Zweiten Weltkrieg, denn sein Name ist Adolf. Adolf Kleinschmidt hat also diese neunte überarbeitete Ausgabe herausgebracht, und zwar in den 70ern, 71, also hat er so 66, 65 an der gearbeitet. Und da schreibt er doch einen witzigen Satz, er schreibt im Vergleich Mönchsgrasmücke und Rotkehlchen sagt der Volksmund, Schwarzplättchen singt Wirtshauslieder, Rotkehlchen Kirchenlieder. Und finde ich das ganz treffend, weil die Mönchsgrasmücke geht so richtig ab. Die jubiliert, die trilliert, die ist schnell, die ist hoch, die ist klar, die ist flötend, die ist energetisch und kräftig und abwechslungsreich mit verschiedenen Motiven. Und das Rotkehlchen, als ob ich jetzt wüsste, wie wirklich Kirchenlieder klingen. Ja, ich bin jetzt nicht so häufig in der Kirche. Erst recht nicht, wenn da Kirchenlieder gesungen werden. Eher in der großen Waldkirche da draußen. Ich habe nichts gegen Kirchen und so, aber es ergibt sich einfach nicht. Es ist bei mir jetzt nicht so an der Tagesordnung. Aber was dahinter steckt, ist so dieses zarte, leise, auch hohe, fisselige des Rotkehlchen, perlend, tragend, bisschen melancholisch auch. Und dieses fröhlich überschwängliche, verschwenderische der Mönchsgrasmücke. Und in vielen Büchern wird er ähnlich beschrieben. Wer hat das jetzt beschrieben? Ich glaube, das war Uwe Westphal. In einem anderen Buch, Schräge Vögel, heißt es. Da beschreibt er es als einen leisen, schwätzenden Vorgesang, dann emporschraubendes Crescendo in der Sopranstimmlage. Und da ist was dran. Also die Grasmücke, die Mönchsgrasmücke, die fängt an mit so einem. So, das war jetzt noch nicht mal annähernd so toll, wie sie es kann, aber ich probiere es gleich nochmal an. Also, wenn ich draußen bin, kriege ich es ein bisschen besser hin, weil ich dann genau sie als Vorbild habe. Aber auf gar keinen Fall so gut wie sie. Was sie auszeichnet, ist also so ein leichtes Vorgeschwätz, was man von Weitem weg nicht hört. Das hört man erst, wenn man näher dran ist. Und dann fängt sie an. Am Anfang so oft sehr amselartig, nicht immer. Und dann fängt sie an, in Tonlagen hoch zu schießen. Deswegen Sopran, hell und klar. Also, wenn du auf 2 Meter an einer Mönchsgrasmücke dran bist, die in ihrem Sopran-Stimmlagen ist, dann platzt sie fast das Trommelfell. Es ist jetzt nicht so doll übertrieben, ein bisschen ja, aber es ist sehr laut, es tut fast weh im Ohr. Und deshalb sind diese Rufe auch weit über die Landschaft zu hören. Kräftiger Gesang. und sehr abwechslungsreich. Durch dieses Vorgeschwätz, durch dieses Flöten, die variieren in Länge, in Motivform. Und du hast oft, wenn einer singt, einen zweiten und in vielen Fällen noch einen dritten, manchmal noch einen vierten. Und wenn du ein schönes Habitat hast, abwechslungsreich, dann kannst du auch gleichzeitig noch einen fünften oder sechsten hören. Und es ist sehr schnell. Wir haben früher gerne Amsel auf Speed gesagt zu ihr. Oder jetzt muss ich immer an diese Telegram-Funktion denken, wo du da bei so Sprachnachrichten, ich kann Sprachnachrichten einfach nicht ausstehen. Das ist immer so anstrengend, vor allem wenn die dann über 2 Minuten gehen oder so. Deswegen stelle ich immer auf doppelte Geschwindigkeit. Und so ist ein bisschen die Mönchgrasmücke, wenn sie in dieses Amselartige reinkommt. Ähnlich wie eine Amsel, nur viel schneller. Und also ihr Ruf, der gleichzeitig Kontaktruf und dann auch zum Warnruf werden kann, und ich gehe jetzt nur auf einen Ruf ein, weil sie hat natürlich verschiedene Rufe und Bettelrufe und so weiter, ist dieses klassische, wir nennen es die Kieselsteine. Früher habe ich das witzigerweise mit Amsel verwechselt. Ich weiß gar nicht genau, was da mit den Ohren sich dann so verändert, aber als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass da eine Mönchgrasmücke aus dem Busch ein bisschen rauskam und da saß, und dann dieses Geräusch gemacht habe, dachte ich, hä, das ist ja gar keine Amsel. Das ist eine Mönchgrasmücke. Ich weiß auch noch, wann das war. Das war in der Märkischen Schweiz, in der Nähe von Dreieichen bei Müncheberg. Da saß ich mit Charlotte auf ihrer Terrasse. Charlotte war meine damalige Ex-Chefin dann schon und ich muss 24 gewesen sein, also ungefähr vor 20 Jahren. Ja, und das klingt wie wenn du zwei mittelgroße Kieselsteine aneinander klickst. Und wenn es langsam ist, so tsch, dann ist es eher ein Kontaktruf oder einzeln. Tick, ja, klingt es so? Nein, es klingt nicht. Ich habe keine Kieselsteine gerade zur Hand. Wenn es aber richtig schnell ist, tick, und dann fängt sie auch an, so mit so einem Rätschton mit rein. Dann wird es heftig. Wenn du sie dann noch siehst, sie zuckt dann wie wild mit dem Schwanz und wirft den Kopf nach links und rechts und guckt, dann ist dir klar, da ist irgendwas im Busch und meist sind auch noch andere Vogelarten mit involviert. Spannend fand ich noch beim so Durchstöbern meiner alten Bücher. Ich habe mich vor allem jetzt an alte Bücher gehalten, also die so vor den 60ern zumindest in der Erstauflage geschrieben wurden. Fand ich noch, dass gegen Ende der Brutzeit der Vorgesang oft wegfällt und sie dann nur noch bei diesem hellen, flötenden Tönen bleibt. Und es gibt einen spannenden Ornithologen, der hier zu erwähnen ist, ist der Professor Peter Berthold, ein uriger Typ mit langem grauen Bart. Lohnt sich den auch mal auf YouTube anzugucken. Er hat klare Aussagen und erinnert mich ein bisschen an Wolf-Dieter Stoll, nur der beschäftigt sich nicht mit Pflanzen, sondern mit der Vogelwelt. Und vor allem ist er Wissenschaftler, das heißt, er forscht und forscht und forscht. Und er hat durch Kreuzungsversuche sehr viel mit der Mönchgrasmücke geforscht und hat dann anhand verschiedener Experimente und Belege im Rahmen einer Forschungsstudie für das Max-Planck-Institut, an die da die Vogelwarte Radolfzell angeschlossen ist, eine Theorie entwickelt. Also es ist jetzt nur ein theoretischer Gedanke, aber es ist theoretisch möglich, dass die Grasmücke in 25 Generationen, also es wären ungefähr 40 Jahre, ein kompletter Standvogel sein könnte. Das heißt, hier dieses Land nicht mehr als Zugvogel verlassen könnte, wenn die Klimaerwärmung so weitergeht, wenn das Nahrungsangebot vorhanden ist. Das ist total abgefahren, also das ist völlig freakig. Er spricht, glaube ich, von Rapid Evolution, also rapide Evolution, weil jahrhundertelang galt die Meinung, also na, was heißt Jahrhunderte, seit Darwin, also so lange nun auch wieder nicht, galt die Meinung, dass solche drastischen genetischen Veränderungen mal mindestens 10.000 Jahre und nach oben offen dauern. Also einige haben gesagt, es braucht 100.000 Jahre, ja, durch spontane Mutationen und durch Selektion und so weiter und so weiter. Und das ist inzwischen bei den Grasmücken so auffällig, dass das kein unbekanntes Phänomen mehr ist, dass in England seit dem Anfang der 60er dort die ersten Grasmücken im Winter plötzlich aufgetaucht sind. Und die Engländer, muss man wissen, sind nicht nur Birder, die gerne mit dem Fernglas rausgehen, sondern alle, also sehr viele, sagen wir mal so, sehr viele im Hinterhof ein Vogelhaus haben und durchfüttern. Und festgestellt haben, oh, das sind ja plötzlich Grasmücken am Vogelhaus. Das wurde natürlich gemeldet. Dann haben sie festgestellt, oh, die sind aber ganz schön aggressiv. Und so hat man da ein Augenmerk drauf gehabt, hat sich die angeschaut. Und dann hat es irgendwann der Berthold mitbekommen und wollte sich ein paar von denen fangen, um die genetisch zu untersuchen, wo die eigentlich herkommen, wo deren Ursprung ist. Da haben die Engländer gesagt, nee, unsere Grasmücken kriegst du nicht. Und dann sagte er, hat er über irgendwelche Umwege die Vermutung angestellt, dass das wahrscheinlich Grasmücken aus der Bundesrepublik sind, nämlich aus dem Süden, ich glaube Baden-Württemberg oder so. Irgendwie eine hatte er und hatte dann irgendeinen Beleg, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kam er dann mit dieser Info und haben sie gesagt, ja, du darfst sie nehmen. Du darfst dir welche fangen. Nach dem Motto, Englische wären okay, aber Deutsche wollen wir jetzt hier nicht an unseren Vogelhäusern haben. Aber das ist schon eine Weile her. Inzwischen ist es gang und gäbe, dass viele, viele Grasmücken gar nicht mehr weit fliegen, sondern in England den Winter verbringen und sich da an fetthaltige Nahrung und Vogelhäuser halten und durch die zunehmende Erwärmung auch Zugang zu Insekten haben. Und das hat sich seit den 60ern, also es sind jetzt 60 Jahre, da waren es die ersten, ne? Also rechne mal so ab den 70er, 80er Jahren, wo sozusagen viele Grasmücken dann plötzlich noch, nur noch nach England und nicht weiter nach Afrika geflogen sind, haben sich inzwischen so genetisch verändert, dass diese sogenannten englischen Mönchsgrasmücken, die dort überwintern, kürzere und rundere Flügel haben als die, die nach Afrika ziehen und schmalere Schnäbel. Wahrscheinlich besser, um ans Vogelhäuschen Futter da ranzukommen. Rundere, kürzere Flügel. Sie sind wendiger dadurch, flinker, schneller weg vom Vogelhaus, schneller wieder dran am Vogelhaus, müssen auch nicht mehr so weit fliegen. Passt. Abgefahren, ja. Also ich finde es wirklich freakig. Und ich sag mal, die ersten Jahre ist mir das richtig, richtig schwer gefallen, Mönch- und Gartengrasmücke zu unterscheiden. Am Warnruf ist es relativ einfach. Und wie gesagt, du musst ja nicht an den Rufen die Arten bestimmen. Du hörst, wenn der Ruf der Gartengrasmücke, der geht so, beep, 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 oder check, check, check. Ja, wenn der heftig und intensiv und schnell hintereinander vorgetragen wird, also, wie, 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 check, 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 dann ist klar, da ist irgendwas. Und meist sind der dann wieder noch eine Mönchsgrasmücke in der Nähe vielleicht, ein Rotkehlchen, ein Zaunkönig. Und dann kann die Art für dich als Vogelsprache-Liebhaber die Art eigentlich egal sein, aber der Kontaktruf oder Warnruf ist ein schönes Unterscheidungsmerkmal bei den meisten Grasmücken, weil der Gesang am Anfang ist mir sehr schwer gefallen. Aber die Gartengrasmücke, Silvia Hippulais, und Hippulais, da gibt es einen herrlichen Kommentar in dem kleinen Schmidt. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber in der Auflage, die ich jetzt wo ich nachgeschaut habe, die ist wie gesagt aus den 70ern. Ich muss noch mal in meine, ich habe die dritte von 28, da noch mal nachschauen, ob das da genauso drin steht. Ich vermute es fast. Da schreibt der Kleinschmidt: Hippulais, dunkler, antiker Vogelname, von dem man verschiedene Erklärungen zu machen versuchte, die aber keine Erwähnung verdienen. Hä? Dunkler, antiker Vogelname? Verschiedene Erklärungen, die aber keine Erwähnung verdienen? Warum schreibt man es dann? Also, ich fand es herrlich. Also solche persönlichen Anekdoten wünsche ich mir mehr in wissenschaftlichen Büchern. Auch viele Fragezeichen drin in dem kleinen Schmidt, ja, zuzugeben, ich weiß was nicht. Köstlich, ich habe mich auf jeden Fall schön beeiert. Und die Gartengrasmücke ist ähnlich groß wie der Mönch, ja. Die wiegen beide so um die 19 Gramm. Zentimetermaß habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ist ein KBV, ein kleiner. Brauner Vogel oder KGV, kleiner grauer Vogel. Und die Gartengrasmücke am allermeisten. Die ist sehr, sehr schlicht gefärbt, olivbraun. Ich würde sagen, von den Grasmücken der unscheinbarste und ein Vogel der Deckung. Ja, diese Gartengrasmücke, die ist wirklich tief drin im Busch. Der Mönch ist schon tief drin und die Garten ist nochmal ein Stück tiefer drin. Kommt wenig raus, wenig sichtbar. Du musst quasi in irgendeine Hecke rein und dich reinsetzen, um sie zu sehen. Und ihr Gesang geht viel, viel länger. Jetzt, das sind alles Pauschalgesänge, weil man darf nicht, weswegen die Grasmücken so schwer sind, ist, weil sie alles können. Am Anfang, wenn sie kommen, singen sie anders. Am Ende, bevor sie ziehen, singen sie anders. Und dazwischen, also erinnert euch an meinen ersten Satz: Es ist kompliziert. Ja? Und wir wissen noch viel zu wenig. Deswegen, das sind verallgemeinerte Aussagen zum Gesang. Also, er ist mehr als doppelt so lang wie die Mönchsgrasmücke, die so im Schnitt ungefähr 3 Sekunden singt. Und auf den Mönch kann man sich gut einschießen im nächsten Frühjahr, weil der kommt Anfang April, ist einer der ersten Grasmücken, die hier ist. Kurz danach kommt dann die Klapper, Grasmücke, und Garten kommt viel später. Garten kommt, oh, das habe ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich würde sagen Anfang Juni, so in dem Dreh. Nein, Quatsch, Anfang Mai, also fast einen Monat später. Vielleicht auch Ende April, das kann schon auch sein. Auf jeden Fall gibt es einen großen Versatz und du kannst erst den Mönch dir richtig reinziehen und dann kommt die Gartengrasmücke da rein und am Anfang wirst du die verwechseln und dann hörst du plötzlich einen Gesang, der erstens lang anhaltender ist, der so schwätzend klingt, wie so ein Plappern, dahin plappern, aber sehr schön, gleichmäßig. Und so ohne auffallende Strophen, also die kommt nicht in diese hohen Tonlagen wie die Mönchgrasmücke oder hat nicht so ein vorgeschwätztes Motivteil wie die Mönchgrasmücke. Also sie ist wirklich vortrefflich zart und ein Wohlklang für die Ohren, wenn man sie dann mal isoliert hat. Und die macht sowas wie, ich kann sie nicht nachpfeifen, auf gar keinen Fall, ist auch ein bisschen dumpfer, ein bisschen tiefer und ein bisschen langsamer, aber trotzdem noch schnell, schneller als die Drosseln. Und die macht sowas wie, naja, also wenn ich jetzt schon mal hier bin, wenn ich jetzt schon mal hier sitze, also auch wenn die Mönchgrasmücke jetzt so laut singt, ist mir eigentlich ganz egal, weil ich bin zwar unscheinbar, aber mein Gesang, der plätschert. Ja, also ich bin übrigens die Gartengrasmücke und ich singe hier im Busch und verstecke hier unten mein Nest. Und wo ist eigentlich jetzt mein Weibchen? Sag mal, ich bin jetzt hier schon seit 2 Tagen und wo sind eigentlich die Girls? Girls, 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 wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Also ich brauche jetzt gar nicht so. Höp. Ah, da hinten ist eins. Jetzt fange ich mal richtig an. Also jetzt lege ich mal richtig los. Also ich kann ja nicht nur 7 Sekunden, ich kann auch richtig lange. Ich kann auch bis zu 15 Sekunden. Und wenn ich richtig lange bin, dann denkt sie, ich bin richtig fit. Und ich bin auch richtig fit. Und ich weiß ganz genau Bescheid, was hier ist. Mein Nest vom letzten Mal ist noch da, aber ich baue es nicht mehr da. Ich baue es woanders. Und ungefähr so in dem Style, ja. Also geht richtig ab. Und wie gesagt, ihre Warnrufe sind dieses so, check, check, check. Also es ist nicht dieses harte Kieselsteinige, ist viel weicher und eine tiefere Tonlage als die Mönchgrasmücke. Und die abgefahrenste Info, die ich gefunden habe über die Gartengrasmücke, ist, die wiegt ungefähr so viel wie der Mönch, so 16 bis 18 Gramm, super leicht. Die nimmt, kurz bevor sie wegzieht, in wenigen Tagen, ich weiß nicht, was wenig ist, ja, vielleicht brauchst du eine Woche, vielleicht zwei, ich weiß es nicht genau, nimmt sie fast das Doppelte an Gewicht zu. Die frisst sich auf 34 Gramm Fett, um gewappnet zu sein für den Zug ins Winterquartier. Ist das nicht abgefahren? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Von 18 Gramm auf 34 Gramm sich hochzufressen. Und anders als man vermutet, nicht mit Insekten, sondern hauptsächlich mit sehr fetthaltigen, mit gesättigten Fetten angereicherten Beeren. Wie zum Beispiel jetzt Holunder frisst sie wohl viel, schwarzer Holunder. Also ich habe das selber noch nicht beobachtet, aber ich fand diese Zahlen, also es doppelt an Gewicht zulegen, um dann fliegen zu können, es ist Wahnsinn. Ich finde es absolut irre. Ich wusste das von Limikolen, also von so Wasservögeln und so, dass die ganz krass ihr Gewicht zunehmen können und Gewicht wieder abnehmen können und so weiter, um Reserven zu haben, weil die lange Strecken zurücklegen. Von den Grasmücken war mir das nicht so bekannt. Also meistens meine Faustregel, ich weiß nicht, ob die für euch stimmt, überprüft es bitte für euch, ist, meine Faustregel ist, da wo 3 Mönchgrasmücken sind oder 4, dicht an dicht, wo dichte Mönchgrasmückenreviere sind, ist zu dieser Jahreszeit, bis Ende Juni jetzt noch, gut zu hören, bestimmt mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Gartengrasmücke drin versteckt. Also, lauscht rein und es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzuhören bei irgendwelchen Dateien. Wenn ihr YouTube aufmacht, das Ding ist voll damit oder ihr habt eine gute App oder noch besser analog, eine schöne alte CD. Schmeißt die rein und hört euch die Gartengrasmücke und die Mönchgrasmücke an. Besorgt euch gute Lautsprecher und hört euch verschiedene Aufnahmen an, weil die so variantenreich sind. Okay. Wir rasen mal jetzt ein bisschen, weil sonst die Zeit mir so im Nacken sitzt. Also wir haben dann die Dorngrasmücke. Da, wo sie vorkommt, da ist sie auch häufig. Mein Empfinden zumindest, weil mein Platz ist total unaufgeräumt. Ich habe mega viele Hecken. Es ist um mein Haus rum der dominante Vogel. Sein lateinischer Name ist Silvia communis, also communis für gewöhnlich, allgemein. Also da sieht man schon im Namen, das war ein Allerweltsvogel früher. Dorngrasmücken gab es mehr als Mönchgrasmücken. Es gab wie Sand am Meer. Überall gab es eine Dorngrasmücke. Oder sie wurde mehr wahrgenommen, weil die sitzt jetzt wiederum nicht so versteckt, sondern die sitzt gerne oben auf der Spitze von einem Strauch. singt von dort und manchmal fliegt sie auch hoch und lässt sich dann von oben so runterfallen und hat eine ganz witzige Flügelstellung, so nach hinten, Schwanz so nach oben, was oft so ein bisschen ist das Fledermausartig? Nee, will ich nicht sagen. Das ist ja eher die Sperbergrasmücke, aber ja, vielleicht so ein bisschen. Also sie wirkt wie so ein kaputter Vogel eigentlich, wenn sie runterfliegt und dabei singt sie. Und also sie hat sozusagen so einen Singflug, ja, wie der Grünfink das auch hat, der ja abgefahrene Kunststücke macht. Und ein paar von den Grasmücken auch noch, da kommen wir gleich zu. Spannend finde ich, dass sie spottet, sehr schwer rauszuhören. Das heißt, sie imitiert andere Vögel. Bei mir macht sie die Mehlschwalbe nach, am Ende ihres Gesangs, aber nur so einen kurzen Ruf. Ja, keine langen, ausführlichen Gesänge, weil ihr eigentlicher Gesang ist nur 1,2 Sekunden im Durchschnitt lang. Die kann auch länger, kann auch kürzer, aber und es ist nicht so typisch grasmückig. Es ist so typisch dornkratzig, buschige Landschaft. So klingt ihr Gesang für mich. Und zwar ist er hastig vorgetragen, bisschen hektisch und klingt so rau und ein bisschen schwätzend. Ich würde es mal so, so nachmachen. Aber wie gesagt, ihr müsst noch nachhören, weil die auch sehr variantenreich sein kann. So was wie. Also, in dem Dreh, ihr Ruf, den kannte ich noch gar nicht so lange. Ich, ganz ehrlich gesagt, ich nehme ihn dieses Jahr so erst das erste Mal so richtig wahr. Und ich weiß nicht, ob es nur meinen Ohren so geht oder ob es anderen auch so geht, aber ich finde den ähnlich wie einen Neuntöter. Habe ich in keiner Literatur gefunden. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich finde es ähnlich dem Neuntöter. Es wird so, es klingt so wie. Oder so ein bisschen nasal. Also ohne den Wechsel. Entweder das eine oder das andere, weil die machen manchmal ein bisschen unterschiedlich. Entschuldigung. Und wieder das gleiche, schnell und intensiv vorgetragen Warnruf. Sonst ist es auch manchmal kurz nach dem Gesang, ja, so ein Ausdruck von kurzer Aufregung. Und auf jeden Fall markant. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht vorher viel mehr Neuntöter vermutet hatte draußen in der Wiese und das doch alles Dorngrasmücken sind, weil ich meine, Neuntöter sieht man ja auch, der sitzt ja oft sehr exponiert, wenn er ruft. Ich glaube nicht immer, aber Dorngrasmücke ist besser sichtbar. Die sitzt nämlich oft sehr exponiert, sucht sich ja eine Warte, wo sie hoch sitzt, von der sie aus dann halt losfliegen kann und ihren witzigen Singflug machen kann. Und einen Spitzname, den sie hatte, oder ein anderer Volksname, war das große Müllerchen. Das habe ich im Vogelbuch gefunden von 1914. Und zwar, weil der Bauch so weiß ist. Und da kommen wir gleich nämlich zur Klappergrasmücke, weil von der Klappergrasmücke wusste ich das schon länger, dass ihr so ein Spitzname oder Volksname, sagen wir mal Volksname, eher das Müllerchen ist. Und ich habe immer wieder die Begründung gelesen, es klingt wie ein klappernder, wie ein Mühlrad, das Klappern. Weil es so hölzern ist. Ich so, aber so ein hölzernes Mühlrad ist doch mit Wasser verbunden, es muss doch wie plätschern klingen. Irgendwas hat immer nie gestimmt, aber typisch, ja, ach, wenn es im Buch steht, ist es von einem Weisen geschrieben. Auch wenn es für mich nicht stimmt, ich erzähle es mal so weiter und habe das so weiter erzählt. Jetzt gerade am Wochenende wieder, dem armen Bijan, klingt wie ein Mühlrad. Jetzt habe ich eine andere Erklärung gefunden, nämlich, dass die Klappergrasmücke wurde auch das kleine Müllerchen genannt. Dorngrasmücke, großes Müllerchen. Klappergrasmücke, kleines Müllerchen, ist die kleinste aller Grasmücken. 11 Gramm, die ist winzig. Und zwar Müllerchen wegen dem weißen Bauch. Also anders als die Gartengrasmücke, die so sehr einfarbig ist, Mönchgrasmücke, grau, braun, aber mit dieser klar abgesetzten Kappe, ist die Klappergrasmücke auch oben so olivbraun, aber hat unten einen deutlich erkennbaren weißen Bauch und auch die Dorngrasmücke hat unten einen Weiß. Und das Weiß wird assoziiert mit Mehl und deswegen Müllerchen. Und nicht mit diesem klappernden Gesang. Passt für mich viel besser. Denn ihr Gesang wird beschrieben, ist auch sehr kurz, ja, so 2 Sekunden in dem Dreh, auch im Singflug vorgetragen, ähnlich wie Dorngrasmücke. Und das habe ich schon gesehen, die fliegt dann wirklich, die sieht wirklich aus, die macht so einen ganz flatterigen Flug, wie ähnlich wie Grünfink, sieht aus wie eine Fledermaus und gaukelt hin und her. Und es wird beschrieben als hölzernes Klappen, manchmal auch mit schwätzendem Vorgeschwätz. Das hat sie manchmal, das ist aber schwer zu hören am Anfang, wenn, vor allem noch wenn andere Vögel singen. Achtet erstmal auf das Klappern und es ist so lalalalalala. Das hatten wir am Anfang schon. Klapp. So ungefähr in dem Dreh. Und sie ist bis Anfang Juni zu hören. Das heißt, es wäre jetzt so ungefähr, obwohl ich sie jetzt noch stark gehört habe. Wie gesagt, diese Information ist aus einem Buch von 1970. In diesem Buch hieß sie noch Zaungrasmücke. Offiziell. Da war zwar Klappern mit beschrieben, als im Text, wo der Gesang beschrieben wurde, aber sie hieß nicht Klappergrasmücke, sondern Zaungrasmücke und Müllerchen als Volksmund und irgendwo unten kam irgendwas mit Klappern. Also der Klappergrasmückenname ist relativ neu. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die auch noch länger zu hören ist. Vielleicht müsst ihr euch aber auch beeilen, euren Gegenden, Anfang Juni. Die kommt auch relativ früh. Also ich habe sie jetzt dieses Jahr, glaube ich, in dem letzten Jahr, ein Jahr sogar vor der Mönchgrasmücke gehört. Aber das war ein durchziehendes Individuum. Kommt sehr früh. Und ihr Ruf, der ist ein bisschen hart. Der klingt ähnlich wie Mönchgrasmücke. Ich würde sagen, jetzt so auf Anhieb würde ich nicht sofort auseinanderhalten können. Aber wenn du dich dann reinhörst und dann irgendwann fängt sie an zu singen, ist es klar. Grundsätzlich kann man sagen, der ist ein bisschen lockerer als die Grasmücke. Die Grasmücke ist so sehr auf dem Punkt, ist unregelmäßig. Die Grasmücke ist sehr hintereinander. Tschick, 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 tschick. Und etwas höher als die Grasmücke. Also er macht es so tschick, 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 tschick. Aber wenn da unten ein Marder rumrennt, dann will ich mal hören, dann wird die auch zackig werden und schnell. Das habe ich jetzt direkt mit ihr noch nicht erlebt, mit unserer kleinsten Grasmücke. Und bevor wir zur letzten kommen, die geht auch zackig, weil da gibt es den ganzen Podcast schon drüber. Noch zu ihrem lateinischen Namen, Silvia Curruca. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Keine Ahnung. Silvia Curruca oder Curruca. Jetzt passt auf die Erklärung. Antiker Vogelname, auch wieder aus dem Kleinschmidt, der aber teilweise auf die Brunellen bezogen wird. Der aber teilweise auf die Brunellen bezogen wird. Also entweder bin ich zu doof oder ich check's einfach nicht. Ich verstehe manche seiner Erklärungen nicht. Antiker Vogelname, also hieß der früher Curruca, der aber teilweise auf die Brunellen bezogen wird. Das ist eine ganz andere Familie. Also ich mach mir da ein Fragezeichen ran. Vielleicht finde ich irgend so einen Alt-Orni, der studiert ist und der mir dann sowas erklären kann. Ich finde seine Randbemerkung wirklich zu komisch teilweise. Klappergrasmücke findet ihr oft in Parkanlagen, in Kleingartenanlagen. Wenn ihr die einmal habt, ja, die singt auch zur Tageszeit, mitten am Tag, wenn alle anderen Vögel still sind, dann hört ihr sie. Wenn ihr die einmal drauf habt, werdet ihr sie nicht so schnell wieder vergessen. Die ist wirklich leicht, weil sie einen sehr einfach zu merkenden, gleichbleibenden Gesang hat. Dorn würde ich auf Nummer 2 stellen. Die ist danach, wenn man es einmal drauf hat, sie variiert zwar, aber es ist auch so, sich sehr ähnelnde Wiederholung. Ich bin hier die Mücke. Ich sitze hier oben und gucke, sehe alles. Ich gucke hier oben, hab den Überblick. Da hinten ist ja noch jemand hier. Ja, was geht denn hier wieder ab? Oh, die Mönchgrasmücken müssen wir übertreiben. Oh, die Gartengrasmücke ist ja eigentlich ganz schön. Ja, so in dem Dreh. Und als auf Platz 3 würde ich dann den Mönch setzen, weil kein anderer Vogel kommt so hoch und klar und laut und kräftig, ohrenbetäubend, fast wenn man nah dran sitzt. Und wenn man genau hinhört, hört man auch das Vorgeschwätz wie der Mönch. Und dann das plätschernde, weichere, dahinfließende, ohne große Höhen und Tiefen. Das braucht die nicht. Das ist einfach so ein richtiger beruhigender Mittagsschlaf. Ich säusel dahin, mach kurz meinen Powernap-Gesang. Herrlich. Und irgendwie einen Dialog. Wenn du der zuhörst, die hat ständig was zu erzählen und auch ziemlich wichtig. Das ist die Gartengrasmücke. Und am schwierigsten für mich, auf jeden Fall für meine Ohren, das soll die letzte sein, ist die Sperbergrasmücke. Silvia Nisuria. Nisuria. Nisuria, ja. Nisorius, das kommt von Nisus von Sperber. Ja, und da ist damals also schon auf ihre gesperberte Brust hingewiesen worden. Und spannend ist, dass diese Grasmücke im Gegensatz zu allen anderen auch gelbe Augen hat. Wie? ihr ahnt es, der Sperber. Habicht orange, Sperber gelb. Ja, sie kommt Anfang, Mitte Mai. Also ich habe mal von meinem Freund Tim ja gehört, dass das nur ein ganz kurzes Gesangsfenster gibt. Die kommt, singt, brütet und ist ruhig. Und die ist sehr, sehr schwer festzustellen. Was spannend ist, worauf viele Leute schauen, die sie jetzt kartieren oder die sie nachweisen wollen, weil die, wie gesagt, sehr selten geworden ist. Seltener noch, die war generell immer ein bisschen weniger an der Anzahl vorhanden als die anderen Grasmücken. Aber jetzt ist sie wirklich sehr selten geworden, weil die so offene, sehr strukturreiche, mit Hecken durchsetzte Flächen braucht, wie zum Beispiel bei uns in der Streuobstwiese gegeben ist. Und sich verbreitet. Bändelt, also irgendwie eine Symbiose eingeht mit dem Neuntöter und auch mit der Dorngrasmücke. Und wenn ihr mehr darüber hören wollt, über die Sperbergrasmücke, dann hört euch doch meinen Podcast an. Ist die Folge 23. Oh, du holde Sperbergrasmücke. Nur zwei Sachen seien noch erwähnt. Der Gesang ist halt der Gartengrasmücke sehr ähnlich. Also so ähnlich, dass ich mir auf meinem Handy als Klingelton die Sperbergrasmücke eingestellt habe und dann hat es ein Jahr gedauert, bis ich sie dann das erste Mal wirklich gehört habe und dachte, dann aber im Laufe dieses Jahres, als meine Frau, die mich am meisten anruft, also sprich den häufigsten, den wichtigsten Klingelton hat, Sperbergrasmücke, irgendwann hat mein Hirn, als alle Grasmücken weg waren im Winter, das vergessen, dass ich diesen Ruf eingestellt habe und sich wieder eingestellt auf Geräusche, die mein Hirn kannte, nämlich Gartengrasmücke. Und so habe ich dann oft sie begrüßt mit: Hallo, meine liebe Gartengrasmücke, bis ich dann da endlich vor dieser Sperbergrasmücke mal stand und mehrere gehört habe mit Warnruf und gesehen und ganz eindeutig gelbe Augen, geschwellte Brust, groß, hektisch, der hektischste Vogel meines Lebens. Jedenfalls, dann ist mir danach rief Roxy mich an und es klingelt dieser Klingelton. Ich dachte, es ist die Sperbergrasmücke gewesen. Also sehr ähnlich und macht auch diesen Singflug wie Dorngrasmücke, fliegt auch hoch. Nur noch hektischer, finde ich. Und spannend fand ich auch, die hat einen Instrumentallaut. Ich habe das noch nie gehört, ich habe das jetzt nur gelesen. Und zwar durch Flügelschlagen. Total untypisch für die ganzen anderen Mücken, Grasmücken. Eulen, von Eulen kenne ich das, vom Ziegenmelker kenne ich das, von anderen Vögeln auch. Aber die schlägt mit den Flügeln als ein Instrumentalbalzlaut, als Teil ihres Singfluges. Und ihr Ruf ist schnell aneinandergereiht und der ist wirklich sehr markant. Den müsst ihr euch unbedingt reinziehen, wenn ihr mal so eine richtig seltene Grasmücke sehen wollt. Und mal dann den alten Ornis, die da hinten auf ihrem Turm stehen. Und nur einmal in dieses Gebiet gehen, wo ihr ständig hingeht, weil euer Sitzplatz dort ist, auftrumpfen wollt, dann geht er hingehen und sagen: Ey, pass auf, Sperber, hast du schon gehört? Guck mal da hinten. Die macht so tritt, 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 tritt. Na, so ist besser, ja, genau. Schnell, schnell hintereinander. Tritt, 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 tritt. Hört es euch lieber an, das ist sehr dilettantisch von mir jetzt. Alarmrufe, mal Anrufe nachzumachen, ist echt hardcore. Sehr schnell auf jeden Fall einander. Bisschen Soundkönig, aber mit T vorne und T hinten. Und am Ende wird es gar klein bisschen langsamer, aber das ist schwer zu hören. Und dieses Ding plus ihre Sichtbarkeit unterscheidet sie auf jeden Fall von der Gartengrasmücke und ihre Größe. Die ist richtig fett. Ja, wie schwer war nochmal die Klappergrasmücke, unsere kleinste? 11 Gramm. Diese größte Grasmücke wiegt 23 Gramm. Alter, ein richtiges Monster. Ja, gut. Jetzt sind wir ganz schön durchgerattert. Ich habe euch zugeknallt mit allen möglichen Infos. Glaubt mir nichts, überprüft alles. Wenn ihr eins mitnehmen sollt aus diesem Podcast, dann ist es: Geh raus, geh in die unaufgeräumste Ecke deiner Landschaft oder in der Nähe deines Sitzplatzes oder deines Zuhauses oder auf dem Weg zur Arbeit, egal wo, und stell dich zwischen die Hecken. Und hör, wer singt aus dieser unteren Krautschicht in den unteren 3, 4 Metern melodiös, flötend, auffällig, aber nicht sichtbar. Also auffällig vom Klang, aber nicht sichtbar. Das ist höchstwahrscheinlich eine Grasmücke. Und dann zieh sie dir rein. Hör sie an. Genieß einfach nur den Gesang. Vergiss all die Merkmale, die ich jetzt genannt habe. Sondern hör ihn dir einfach nur an, präg ihn dir ein und geh mindestens danach noch zweimal an die gleiche Stelle. und bring deinem Ohr und deinem Gehirn bei, diese eine Grasmücke, dieses eine Individuum wiederzuerkennen, weil die wird jetzt dort sich noch mindestens 2, 3 Wochen aufhalten, weil die brüten und sind sehr eng gebunden an ihr Revier. Und wenn du es danach schaffst, die gleiche Art, egal welche von denen, nochmal an einem anderen Ort zu hören, ja, an Ort B, wo auch immer, so eben nebenbei, an der Bushaltestelle oder besuchst Freunde und da ist eine schöne unaufgeräumte Hagebuttenhecke und da unten ist noch eine Brombeerhecke und die werden nicht weggeschnitten, die Brombeeren, sondern die dürfen ranken, dann stellst du dich dahin und her, oh, plötzlich, da ist es, da ist dieses Geräusch, ja. Dann hast du sie nämlich. Und dann brauchst du nur eine von denen, wie viel hatten wir jetzt? Mönch, Garten, Klapperdorn und Sperber kannst du eigentlich rauslassen. Die ist eher dann für später, die kannst du dir für später aufheben. Und dann brauchst du eigentlich nur diese 4 Grasmücken nachhören und wirst höchstwahrscheinlich einen Treffer landen. Ja, und ich hoffe, du hast Spaß. Nicht nur Bijan wird abgehen auf diese Folge und auf die Grasmücken, weil es sind. Zu oft erlebe ich einfach noch, dass ich mit einer Gruppe irgendwo stehe, auch bei Vogelwanderungen, ja, Leute, die interessiert sind an dem gefiederten Volk und ich frage, hey, wer hat schon mal von euch eine Grasmücke gehört oder hat das Wort Grasmücke schon mal gehört? Ganz oft sind viele, viele Arme unten, wenige gehen hoch und ich habe selbst dazu gehört, also bevor ich, weiß ich 21, 22, habe ich noch nie was von einer Grasmücke gehört. Ich dachte am Anfang, was ist das? Soll ein Vogel sein? Ja, also der schmiegsame graue Vogel. Hat ein Coming Back durch uns. Also verbreitet es, und zwar nicht nur diesen Podcast, sondern vor allem das Wissen über die Grasmücken. Und wenn ihr wissen wollt, mit welcher ich anfangen würde, wenn ich du wäre, dann wäre es, wenn du vorher was hören willst und die dann draußen wiedererkennen willst, dann fang mit dem Mönch an. Mönchsgrasmücke. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.